Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Fußnoten. Mein Name ist Lorenz Peiter und mir gegenüber sitzt
Sven Stelkens. Wir zwei sind zwei Studenten und wir reden heute ein bisschen über Datenschutz. Nächste Woche Donnerstag, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufzeichnen, nächste Woche Donnerstag und Freitag ist die Münchner Cyber-Sicherheitskonferenz und deswegen dachten wir uns, wir setzen uns ein bisschen hin und informieren uns.
Das kann man ja ganz gut
und erzählen euch das jetzt.
Ist ja auch ein Thema, was uns alle irgendwie was angeht, auf jeden Fall, weil wir uns alle sehr viel im Netz bewegen. Also ich schließe jetzt mal von mir auf andere, deswegen. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Was machen wir eigentlich, wenn wir uns im Internet bewegen? Wir hinterlassen einen digitalen Fußabdruck, ne? Und ein digitaler Fußabdruck umfasst alle Daten, die durch Nutzung des Internets einfach entstehen. Also wenn ihr euch auf Social Media bewegt, irgendwelche Kommunikationsaktivitäten so macht, E-Mails schreibt, Google Suchanfragen stellt oder wenn ihr eine andere Suchmaschine benutzt, auch da irgendwelche Formulare ausfüllt, Login-Daten vielleicht speichert oder nicht speichert. Und ganz wichtig sind natürlich auch so die Cookies, die Internetseiten sammeln darüber, was ihr auf diesen Internetseiten tut.
Der Klassiker, möchten Sie Cookies haben
genau,
oder nicht?
Genau, ja, der Klassiker. und vor allem entstehen diese Daten halt, wenn ihr euch viel am Smartphone, also ich würde sagen primär am Smartphone, aber natürlich auch an normalen PCs, Computern, Laptops oder auch anderen Smartgeräten.
Smartfridge.
Der Smartfridge unter anderem, ja, der schlaue Kühlschrank, der die Einkaufsliste
das
schon parat
Home.
Hat. Das Smart
Auto.
Home, die Smartwatch, alles ist immer
ja,
so smart, genau, alles weiß immer alles.
Und das sammelt alles fröhlich Daten.
Genau, aber solche Daten entstehen eben nicht nur mit solchen Sachen, die ihr schon öffentlich preisgebt oder die ihr freiwillig preisgebt, sondern auch Sachen, die ihr eigentlich nicht öffentlich zugänglich haben wollt, wie ein privates Social-Media-Profil oder so. Genau, und weil, wenn man über digitalen Fußabdruck spricht, kann man auch den Begriff gläserner Mensch mal in die Runde werfen und ich weiß nicht, wie viele von euch den schon gehört haben und wissen, was das ist, aber als kleine Erklärung gibt's jetzt einen Politik in 100 Sekunden zum gläsernen Mensch.
Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
der gläserne Mensch. Der Begriff wird heute häufig als eine Art Metapher des Datenschutzes verwendet und spielt auf die Transparenz eines Menschen an. So steht der Ausdruck für die freiwillige, aber auch unfreiwillige Preisgabe persönlicher Daten. Der gläserne Mensch bezeichnet damit einen vollständig durchleuchteten und überwachten Menschen. Die VerwenderInnen dieses Begriffes verweisen auf die zunehmende Überwachung der Bevölkerung, neue technische Überwachungsmethoden sowie das steigende Interesse des Staates an Informationen über seine BürgerInnen. Befürchtet wird der Verlust der eigenen Privatsphäre sowie das Recht auf Selbstbestimmung. Der Trend hin zum immer gläserner werdenden Menschen resultiert daraus, dass eine NutzerIn viele Datenspuren beim Browsen oder Posten im Internet hinterlässt und damit persönliche Informationen extrem leicht zugänglich macht. Die Daten, welche hinterlassen werden, können folglich von Dritten ausgewertet und ausgenutzt werden. Die übermäßige Datenerhebung und undurchsichtige Datenverarbeitung bringt vor allem Vorteile für zwei Institutionen. Erstens für private Unternehmen, welche einen wahren Heißhunger auf personenbezogene Daten entwickeln, und zweitens für den Staat. Besonders dem sozialen Netzwerk Facebook und der Suchmaschine Google werden immer wieder vorgeworfen, diverse Suchbegriffe bzw. Interessen und Anwendungen zu speichern, um das digitale Profil jeden Nutzers oder jeder Nutzerin weiter ausbauen zu können. Sie werden als sogenannte Datenkraken bezeichnet. Ziel des Ganzen ist, je detailreicher die Beschreibungen sind, desto individueller kann die Person mit personalisierter Werbung versorgt und zum Kauf angeregt werden. Doch nicht nur private Unternehmen erheben Daten, sondern auch der Staat. Grund dafür soll beispielsweise die Aufklärung von Verbrechen wie Kindesmissbrauch, Steuerhinterziehung oder Terrorismus sein. Die Frage nach einem effektiven Datenschutz wird durch diese Thematik immer stärker ins Licht gerückt.
Das war das Politik in 100 Sekunden über Gläsern Mensch. Ich erzähle euch jetzt auch noch ein bisschen was über aktiven und passiven digitalen Fußabdruck. Da unterscheidet man nämlich. Ein aktiver Fußabdruck, den ihr hinterlässt, besteht aus Daten, die ihr öffentlich preisgibt, beziehungsweise wissentlich preisgibt. Das sind Login-Daten, eure sozialen Netzwerke, Online-Formulare, Online-Rezensionen etc. etc. Also alles Daten, die ihr bewusst eingebt, die ihr bewusst freigeben wollt im Internet.
Genau, also sei es euer Post auf Instagram, euer Facebook-Status, wahrscheinlich auch euer WhatsApp-Status, all diese Sachen.
All diese Sachen. Dazu kommt noch ein passiver Fußabdruck, und zwar der besteht aus Daten, die gesammelt werden, wofür euch nicht aktiv entschieden habt, beziehungsweise die so passiv im Hintergrund immer durchlaufen. Das sind dann die sogenannten Cookies, Tracker, IP-Adressen von euch selber und aber auch Standort- und Bewegungsprofile, die von euch erstellt werden. Alles Daten, die im Hintergrund immer laufen, bei allen, die immer gesammelt werden.
Ja, genau, die quasi unbewusst von uns allen, wenn wir uns im Internet bewegen, hinterlassen werden.
Diese Daten sollen aber weniger werden. Das sollen nämlich die Verordnung wie die DSGVO oder das BDSG, die sollen diesen Fußabdruck verringern. Und dazu, was für eine politische Diskussion um Datenschutz rumherum sie so spinnt, dazu haben wir auch nochmal ein kleines Politik in 100 Sekunden jetzt für euch.
Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
Datenschutz im politischen Diskurs. Datenschutz beschreibt den Schutz vor missbräuchlicher Verarbeitung personenbezogener Daten und den im Grundgesetz verankerten Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Zu den persönlichen Daten gehören insbesondere Kontaktdaten wie Name, Telefonnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse oder auch das Geburtsdatum oder die IP-Adresse. Auch generell formulierte Daten gehören dazu, wie zum Beispiel Beziehungen und bestimmte Verhältnisse. Datenschutz beschränkt sich allerdings nicht nur auf den Schutz von personenbezogenen Daten selbst, sondern beinhaltet darüber hinaus den Schutz der Freiheit des einzelnen Menschen, selbst darüber zu bestimmen, was mit den eigenen Daten passiert und wann diese verarbeitet werden. Der Schutz des Persönlichkeitsrechts und der eigenen Privatsphäre ist immer dann relevant und verpflichtend, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden. Sie gilt für die behördliche und geschäftsmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten in der EU, also selbstverständlich für Firmen und Behörden, aber auch für Vereine oder Kirchen. Ausgenommen ist somit nur die rein persönliche oder familiäre Datenverarbeitung. Die Anforderungen an eine rechtskonforme Datenverarbeitung sind in der Datenschutzgrundverordnung und im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Eine Datenverarbeitung ist nach geltendem Recht immer dann rechtmäßig, wenn eine spezielle Rechtsgrundlage existiert, so zum Beispiel für das Beschäftigungsverhältnis oder wenn eine rechtskonforme Einwilligung vorliegt.
Ja, genau. Solche Verordnungen wie die DSGVO sollen ja dafür sorgen, dass so Gefahren, die lauern, wenn man sich im Internet bewegt und Daten gesammelt werden, genau, das soll einfach, soll diese Gefahren
soll ein bisschen
verringern.
Weniger.
Genau, ja, so ein bisschen weniger werden. Aber es gibt natürlich einige Gefahren, die in den Ecken des Internets lauern. Und ganz weit oben steht natürlich immer das Hacking von den eigenen Accounts. Ja, was ja jetzt gerade mit dem riesen Facebook-Leak vor ein paar Wochen irgendwie nochmal ein bisschen Medienpräsenz bekommen hat.
Das Ganze ist natürlich dann einfacher für Hackerinnen, wenn du zum Beispiel als Passwort irgendwie deinen Mädchennamen drin hast oder so, und dann findet man den über Facebook oder sowas heraus und dann kann man den schön eingeben. Und also da wird die Informationsbeschaffung über dich insgesamt ein bisschen einfacher. Was auch eine weitere Gefahr ist im Internet, ist natürlich, Stalker, Stalkerin.
Oh ja, und wenn man da viel von sich preisgibt.
Wenn man viel von sich preisgibt, ist natürlich es einfach, diese Personen zu überwachen, beziehungsweise...
Gerade theoretisch, wenn man dann vielleicht, also Zugang auf Bewegungsprofile und sowas hätte.
Ja, ja.
Weil,
das,
also wenn
das
du,
wird
gesagt,
dann ganz schnell ganz
hattest du das
creepy.
Vorhin schon mit Google Maps, das dann trackt, wo du dich immer rumbewegst? Hast du es schon erzählt?
Ja, ich hab's schon erzählt, ja.
Sorry.
Aber
auf jeden Fall auch eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss, wenn man sich, wenn man das GPS und sowas eingeschaltet hat, dass man
dass die Daten wohin kommen, also dass die nicht nur für dich sind.
Ein Hall.
Weitere Gefahren sind natürlich auch aggressive Werbung durch Personalisierung, beziehungsweise da muss man im gleichen Namen auch immer die Filterbubble erwähnen.
Genau, ja.
Denn durch Datensätze, die über dich gesammelt werden, wirst du in Kategorien eingeteilt und eben mit Werbung beschossen, die laut Algorithmus für dich wichtig ist.
Für dich wichtig sind, genau. Und bei diesen Bubbles ist es ja so, die entstehen einfach, wenn man sich bewegt, also wenn man Sachen macht im Internet, wenn man sich auf sozialen Medien bewegt, dann liked man ja auch nur die Sachen, die einen irgendwie interessieren und die man gut findet und der ganze andere.
Und dieser Bubble muss man sich, einfach bewusst sein, wenn man sich durch Internet bewegt, weil eben der Inhalt, den du da siehst, ist nicht der Inhalt, den alle sehen, also den Inhalt, den alle gut finden, das ist der Inhalt, den du gut findest, beziehungsweise in dem du dich bewegst.
Genau, ja, so eine Bubble kann eben positiv und negativ sein, würde ich sagen, weil es, wie gesagt, positiv, deswegen, weil man nur die Meinung bekommt, die man haben möchte. Negativ teilweise auch, weil man nur die Meinung bekommt,
ja,
die man haben
also
möchte.
Also Radikalisierung wird zum Beispiel sehr, sehr viel einfacher dadurch, dass du halt immer mehr durch die Filterbubble quasi nur noch das siehst, was du sehen möchtest, beziehungsweise was dir dann gezeigt wird vom Algorithmus, weil er sagt, hey, guck mal, dem gefällt Rassismus, lass ihm mal mehr Rassismus zeigen.
Hoffentlich ist das bei niemandem von euch so.
Hoffentlich nicht. Natürlich.
Wir schon von Rassismus sprechen. Es kann ja sein, also dass man in seiner Jugend, in früheren Jahren, mal irgendwas auf seinen Social-Media-Seiten gepostet hat, wofür man möglicherweise heute nicht mehr so eintritt, aber man sagt ja immer so, das Internet vergisst nie, ja.
Und auch nicht Jugendsünden, genau, die irgendwann mal aufgetreten sind, irgendwelche alte Partybilder, die vielleicht in so mit drei Flaschen Sekt im Mund drin zu sehen seid.
Das gefällt dem zukünftigen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin sicher nicht.
Das ist auch so
gut.
Ein Standardargument.
Ja, also, natürlich, ja. Aber ich finde auch, das muss man trotzdem mal erwähnt haben, wenn man.
Aber es hängt natürlich auch alles mit Daten Medienkompetenz zusammen, sowas.
Auf jeden Fall.
Natürlich auch gibt es die Gefahr, wenn Datenschutz nicht wirklich vorhanden ist, dass Leute deine, also Leute, die dich nicht mögen oder so, dass sie deine Daten nehmen und dadurch es ihnen leichter fällt, eine Fake-Personalität von dir zu erstellen, die quasi unter deinem Namen nicht vorteilhafte Bilder oder Sachen postet, unter anderem auch bekannt als Rufmord. Und dadurch, dass alles fröhlich zugänglich ist im Internet, ist das natürlich auch sehr viel einfacher für Leute, die das machen.
Genau,
wollen.
Ja. Aber der Datenschutz hat natürlich nur positive Eigenschaften, also, ja, vor allem positive Eigenschaften. Aber das Datensammeln, ja, hat auch positive Eigenschaften. So. Genau, also
genau.
Erstmal das Positive am Internet ist ja für alle Sparfüchse, würde ich sagen, dass sehr viel einfach kostenlos zur Verfügung steht. Man halt dann mit den Daten, die gesammelt werden, von einem bezahlt. Aber richtig Geld hinschicken, überweisen irgendwo hin, muss
das
man
Ding,
eher nicht.
Das Ding ist allerdings, fällt mir jetzt gerade noch so ein, Entschuldigung, dass ich hier reinkrätsche.
Alles gut.
Das Ding ist natürlich, ist die Frage, ob du Lust hast, mit deinen Daten zu zahlen oder mit dem Geld. Aber das Ding ist, du kannst dich ja nicht mehr entscheiden,
mit dem Geld zu bezahlen,
weil du zahlst ja immer mit den Daten mittlerweile.
Ja, stimmt, es gibt keine aktive Entscheidung.
Es
so,
gibt keine
nee,
aktive
ich
Entscheidung.
Meine Daten lieber für mich behalten und euch dafür einen Euro schicken. So.
Ja.
Sowas gibt's nicht mehr. Die Daten werden einfach gesammelt und zwar überall im Internet, ganz große dann natürlich Google und die sozialen Medien. Und genau, das, die betreiben ja vor allem dann Data Mining.
Zum Vorteil von.
Zum Vorteil.
Zum Vorteil noch zum Datensammeln.
Okay, ja.
Entschuldigung. Ja, mach weiter, raus. Mach weiter. Achso, nee, ich wollte dir helfen. Okay.
Wow.
Wow.
Okay, ja, wie gesagt, also ein großer Vorteil von der Datensammlung, die betrieben wird im Internet, ist einfach der Komfort und die Bequemlichkeit, mit der wir uns im Internet bewegen können, weil es ist einfach mega entspannt, wenn du, weißt du, wenn du auf Netflix eingeloggt bleibst oder dich irgendwo, wie gesagt, auch anmelden willst und das speichert deine Anmeldedaten, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, aber es ist entspannt. Auch die Werbung, die du bekommst, ist jetzt nicht für, ist auf deine Interessen irgendwie ausgelegt und du kriegst jetzt nicht, also für mich persönlich wäre es so, ich müsste jetzt eigentlich keine Werbung für irgendwelche Autohändler und Autos sehen, weil Autos interessieren mich keinen Bums. und deswegen sehe ich halt auch nur die Sachen, die mich interessieren und die ich dann vielleicht auch irgendwie brauchen würde, was einfach eine komfortable Geschichte ist, an der Oberfläche zumindest.
Das ist ja immer so das Versprechen, das dir Google, Facebook etc. geben. Ja. Durch das Datensammeln wird es halt um einiges einfacher für dich, im Internet sich zu bewegen, weil du dir quasi...
Ja, es wird ja auch schneller einfach.
Es wird schneller, also, es ist angenehmer.
Und wer will schon seine Zeit damit verbringen, Cookies zu klicken? Also beziehungsweise die Cookies sich alle auszusuchen und zu klicken? Nee, da macht man dann doch eher einfach mal so den Haken,
also der
und
Konform,
nimmt alle an.
Ja.
Genau. Der Komfort.
Der Konfort, es tut mir leid. Ja, unter anderem ist aber auch, wie Datensammeln richtig geht, also wie eben auch ein Missbrauch ausgeschlossen werden kann, beziehungsweise verringert werden kann. Das zeigt zum Beispiel Taiwan, wie das auch im staatlichen Kontext gut funktioniert. Taiwan, wer das nicht kennt, ist eine kleine Insel,
wer
gehört.
Das nicht kennt, ich glaube, jeder kennt Taiwan.
Taiwan. Aber für diejenigen, die das nicht jetzt nicht so auf dem Schirm haben, Taiwan ist ein kleiner Teil, offiziell Teil von China, eine kleine Insel vorne dran, sehr wirtschaftlich stark und möchte sich eigentlich von China abgrenzen und macht sie und ist aber leider nicht international anerkannt, weil viele Leute Angst vor China haben. Nice. Aber die haben eine zum Beispiel sehr gut mit der Corona-Pandemie sind sehr gut mit der Corona-Pandemie umgegangen, indem sie halt Daten gesammelt haben, indem sie die Digitalisierung und Big Data, beziehungsweise nicht Big Data, sondern Datensammlung gezielt eingesetzt haben und umgesetzt haben, aber auch gleich mit Verbindung mit Datenschutz, dass eben keine großen Big Data, große Datensammlungen angelegt werden, sondern eben nur kleine und die auch wieder gelöscht werden und dass eben ein Missbrauch weniger einfach wird.
Ja, die haben diese Daten ja dann auch positiv politisch eingesetzt, einfach um Aufklärung zu betreiben.
Um Aufklärung zu betreiben.
Gerade was, also gerade jetzt in der Corona-Pandemie, in der wir uns ja immer noch befinden.
Ja, leider. Wir allerdings solche Daten, wenn wir jetzt gerade so ein schönes Positivbeispiel hatten, müssen wir auch leider ein Negativbeispiel. Direkt nebendran ist China. China ist ja mittlerweile dadurch bekannt, dass sie eben ein ziemlicher Überwachungsstaat geworden sind, unter anderem mit solchen Big Data Datensätzen ihre Bevölkerung versucht zu kontrollieren und mit solchen Systemen wie das mit dem sozialen Kreditsystem in China wird es eben für China einfacher, ihre BürgerInnen zu kontrollieren, zu Propaganda zu verbreiten und eben
Meinungsmache
zu beschreiben.
Genau.
So, jetzt sind wir eigentlich relativ durch mit unserem.
Das war unsere Grundlagenbesprechung.
Das war unsere Grundlagenbesprechung. Jetzt reden wir gleich noch. Reden wir gleich noch über konkrete Fallbeispiele,
genau,
wo Datenschutz eine große Rolle gespielt hat. Yes. Das ist aber nach einer kleinen Pause, die jetzt ist.
So, und jetzt im zweiten Teil quasi unseres Podcasts haben wir von unserer Redaktion Nellen Unterstützung einige Fallbeispiele zugespielt bekommen, die wir jetzt mal durchgehen können und mal diskutieren werden, so gut wir können.
Ja, ich bin gespannt auf die Fallbeispiele.
Ja, wir kennen sie nämlich selber noch nicht, also wir gehen hier gerade blind rein.
Das wird interessant.
Das wird
interessant. Dann hauen wir das erste raus.
Also, das erste Fallbeispiel war oder ist die Datenpanne beim Corona-Testen. Und ich glaube, ich weiß schon, worauf die hinaus wollen hier. Nämlich mehr als 130.000 Corona-Testergebnisse aus einigen Testzentren, unter anderem auch in München, und die dazugehörigen persönlichen Daten haben Mitte März 2021 alle im Internet gestanden. So. Ja, und laut der SZ waren mindestens 136.000 Datensätze betroffen, die wegen einer Sicherheitslücke in der Software einfach so als PDF downloadbar waren.
Scheiße.
Cool. Und aber unter anderem da drinnen standen halt Daten wie Name, Adresse, Staatsbürgerschaft, Telefonnummer,
unangenehm.
Geschlecht, E-Mail-Adresse und anscheinend in einigen Fällen auch Ausweisnummer und natürlich die Ergebnisse der dazugehörigen Schnelltests. So.
Ja, also das Ding ist, es ist natürlich ein organisatorischer Fehler.
Auf jeden
wenn sowas
Fall.
Passiert. Also das ist,
auch immer
das
sich
geht
um diese
natürlich
Software
überhaupt
gekümmert
nicht.
Hat.
Aber das ist eher schon wieder so ein fast ein Problem von, dass wir halt immer noch mit der Digitalisierung so super hinterherhinken.
Yes.
Also, aber klar, da siehst du auch wieder, wäre so ein Datensatz nicht so groß gewesen, also wäre nicht dieses PDF mit 136.000 Datensätzen voll, also gäbe es das gar nicht, dann würde auch sowas nicht passieren. Und das wäre ja theoretisch, was Datenschutz machen soll,
ja.
Dass halt solche Datensätze gar nicht erst
angelegt werden. Ja, also ich glaube, man muss sich auch mal fragen, wo dann da die Schuld in dem Sinne liegt.
Ich glaube, das können wir gar nicht sagen. Das würde wahrscheinlich, das können wir von jetzt nicht. Der Bayer.
Oder Staat allgemein. Weil es kann ja echt nicht sein, also ich würde sagen, es kann echt nicht sein, dass so ein großes Softwareproblem besteht, dass dann da 136.000 Datensätze einfach so mal online landen. Also
ja,
ich meine, what the hell? Aber ein bisschen Brightside ist anscheinend, dass diese Sicherheitslücke laut dem BSI geschlossen wurde, bevor missbräuchlich mit den Daten umgegangen werden konnte.
Ja, das kannst du jetzt noch gar nicht sagen, weil irgendjemand wird es sich runtergeladen haben, bei irgendwem wird es wahrscheinlich auch noch
vielleicht
PC
sind es dann
liegen.
Noch Langzeitfolgen, die
ja,
diese betroffenen Personen leider Gottes erleben müssen.
Dann kommen irgendwann ganz tolle, jede Menge Anfragen. Oder so klassisch.
Oder halt ganz viele Fake-Fußabdrücke, von denen wir vorhin schon mal gesprochen haben und irgendwelche komischen erstellten Jugendsünden.
Unangenehm.
Das wäre aber, glaube ich, das kleinste Problem. Ja. Wenn da unter anderem auch die Ausweisnummer dabei war, dann
da kannst du echt viel Scheiße mitbauen.
Da kannst du echt viel Scheiße mitbauen, Mann.
Ey, wollen wir mal zum nächsten gehen?
Gerne, hau raus.
Also nächstes wäre, Facebook nutzt Nutzerdaten, um die resultierende Marktmacht um Übernahme vorzubereiten. Entschuldigung. Also hat Facebook, genau, Vorwurf halt, Facebook gewinnt durch Sammeln von Nutzerdaten eine super mächtige Marktposition und kann so Übernahmen vorbereiten, wie bei Instagram oder WhatsApp. Was eine Kartellrechtsverletzung darstellt.
Mhm.
Die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde hat Klage eingereicht, ähnlich der Klage des amerikanischen Pendants FTC.
Pendants. Ja, also er liest dieses Fallbeispiel gerade vor.
Ich lese das gerade vor, es tut mir leid. ist natürlich war doch eh klar.
Ja, aber also da, mein großes Problem damit ist die Monopolisierung, die Facebook damit
aber das ist ja
bewirkt.
Nicht nur Facebook, das
ja,
ist
nicht
ja
nur
auch
Facebook, also das kann
Facebook,
man in
Facebook, Google,
Branchen.
Apple, aber das sind
Disney.
Aber das,
also auch im Entertainment-Bereich.
Das Ding ist natürlich, ich glaube, unser Rechtssystem kann mit sowas überhaupt nicht umgehen, weil das sind ja keine nationalen Firmen mehr. Das sind ja globale Firmen. Das heißt
ja, aber doch noch ein, also
ja, doch noch einen sehr großen
Ursprung haben.
Ja, aber trotzdem auch noch einen sehr großen Einfluss auch auf die Gesellschaft haben. Aber dadurch, dass sie halt so global sind und eigentlich überall und können sie halt auch so sagen, ja, wir sitzen eigentlich da und da, wo die Rechtslage schön ist für uns. Müssen
oh ja,
sie,
stimmt.
Und das ist natürlich, das heißt, um sowas in Kontrolle zu bringen, musst du sie halt entweder auf Landesebene dazu zwingen, das heißt mit Gesetzen oder halt
also wenn die in Deutschland hier Daten sammeln, dann müssen sie sich auch an unsere Datenschutzrichtlinien
ja klar, natürlich müssen sie. Aber um so wirklich diese großen Firmen in den Griff zu bekommen, brauchst du, glaube ich, eher eine globale Gesellschaft davor. Und das
wäre ja vielleicht tatsächlich mal eine Idee, so eine internationale Datenschutzgemeinschaft irgendwie.
Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon gibt.
Ich weiß auch nicht, ob es sowas schon gibt.
So wollen wir zum nächsten.
Wenn ihr wisst, ob es sowas schon gibt, meldet euch
ja, gerne bei uns. Schreibt uns an oder
okay.
Ruft uns an.
Genau, ja. So, wollen wir dann zum nächsten Fallbeispiel kommen, was wir hier noch bekommen haben. Das wäre missbräuchliche Datenzugriffe durch Polizei, falsche Daten in Polizeidatenbanken. So, laut Recherchen der Welt am Sonntag wurde wegen unbefugter Datenbankzugriffe seit 2018 in mehr als 400 Fällen gegen Polizeibedienstete ermittelt. So akut geworden ist das Ganze, nachdem Drohschreiben vom NSU und an Politikerinnen, vom NSU an Politikerinnen und Journalistinnen und Prominente verschickt wurden. In mindestens 3 Fällen stammen Daten dafür aus Polizeidatenbanken.
Das habe ich auch schon mitbekommen. Also das war ein großer Aufschrei.
Verständlicherweise.
Ja.
So, und polizeiinterner Datenmissbrauch auch zur Überprüfung potenzieller MieterInnen oder zum Stalking von ehemaligen PartnerInnen.
Also wurde wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein Problem.
Damn,
ne?
Also was geht denn da bei der Polizei
ab? Ja klar, es ist, als Polizist bist du natürlich auch immer in einer großen Machtposition und nicht nur mit einer Waffe und als Autoritätsperson, sondern auch jetzt halt mit personenbezogenen Daten. Allerdings, klar, es wird durch Digitalisierung sehr viel einfacher, das zu machen, als wenn du große Akten, also ich wollte gerade sagen, das gab's ja eigentlich schon immer, dass Polizei Daten für über dich hat.
Ja, ja, natürlich, dass sie über dich Daten hat, ist ja auch
ja,
alles im polizeilichen
Führungszeugnis
und sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Aber gerade die Connection NSU, die dann Daten aus Polizeidatenbanken bekommen hat, irgendwie und damit dann Drohschreiben an Politikerinnen und Journalistinnen geschrieben hat.
Ja,
holy shit.
Aber
also.
Da siehst du wieder, was das für ein, wenn du die Daten halt nicht schützt, was das für ein Missbrauch, also wie du es zum Beispiel missbrauchen kannst, indem du halt politische Gegner einfach unter Druck setzt, beziehungsweise erpresst, beziehungsweise bedrohst. Das ist unangenehm. Und hier ein Politiker wurde
dafür
ja auch schon erschossen. Wer war denn das? Ja.
Ich hab's auch schon wieder
aber ich weiß, dass jemand erschossen wurde.
Also ich bin dafür, dass man da mal der Polizei vielleicht auf die Finger schauen sollte, wie die mit ihren Daten besser umgehen können.
Das soll ja sollen sie ja eh machen, aber da sind wir ja gleich wieder in einer anderen Diskussion, welches Kontrollinstrument soll denn die Polizei kontrollieren? Also braucht man eine zweite Exekutive für oder was?
Kann man da nicht eine Institution einrichten?
Ja, aber
Wenn
die Polizei sich selber kontrolliert, kannst du ja auch sagen, hey.
Ja, aber es muss ja nicht die Polizei selber sein, die diese Institution aufbaut. Es kann ja was Unabhängiges sein. Also wenn die Polizei sich selber kontrollieren wird oder würde, glaube ich, würde das nicht so viel bewirken.
Ja.
Meinst du nicht auch? Also
ja, eben. Es ist ja eh schon ein Problem gewesen.
Ja, und ich habe gerade noch gelesen, hier steht auch noch dabei, ein Quote der Recherche in dem Sinne, nur wegen des Namens sind Personen auf der verdächtigen Liste für Clankriminalität gelandet.
Ach so, da sind wir aber gleich wieder bei Rassismus.
Ja, of course. Aber auch ein Thema, was man, wenn man
ja,
über die
klar.
Polizei spricht, gerne ansprechen
klar.
kann.
Aber haben wir darüber schon gesprochen mit, dass wir ein unglaubliches Problem haben, dass KIs und sowas rassistisch werden? Weil der Datensatz.
Also wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber das ist ein. Das existiert.
Ich glaube, ich habe vorher ja schon daher, so eine Headline übersehen, wo wir wollen wir einfach gleich dazu mal springen, weil das gerade schön reinpasst.
Ah ja, hier, Big Brother hat Vorurteile.
Warte, pass auf. Big Brother hat Vorurteile. Die Auswertung von großen Datenmengen aus dem Internet durch KI führt zu voreingenommenen KI-Prozessen und Ereignissen. Auswirkungen auf die Gesichtererkennungssoftware, die weiße Männer bevorzugt. Frauen, nicht gendertypisch auftretende Menschen oder People of Color werden nicht. Ich glaube, mein Mikrofon ist so ein bisschen abgeschmiert zwischendurch, es tut mir leid.
Stimmt.
ja, aber wie gesagt, Big Brother hat Vorurteile.
Hier, Probleme insbesondere bei der Polizeiarbeit,
die
auf Gesichtserkennungsdatenbanken zugreifen.
Also es ist...
ja, aber weißt du, wo das herkommt? Also ich hatte jetzt in der Uni ein KI-Seminar. Ja,
okay, dann hau mal raus. Dann hau mal dein Know-how raus.
Und die KIs lernen ja aus Datensätzen, mit denen sie gefüttert werden. So, wenn diese Datensätze aber von einer Behörde kommen irgendwie oder von irgendeiner Instanz, die... Racial Profiling quasi betreibt, sind diese Datensätze gespickt damit,
natürlich,
dass sowas, also dass auf, sich auf Rasse bezogen wird oder auf Hautfarbe bezogen wird in solchen Sachen. Und dann lernt die KI ja auch nur davon, was die Menschen quasi an Vorarbeit geleistet haben. So, wenn du in einem grundsätzlich rassistischen System unterwegs bist, wird sie auch Rassismus lernen, leider. Wir sind noch nicht so weit, dass KIs kritisch denken können und sich dann denkt so, ups, was geht denn da ab? Sondern die schließt halt, die denkt in dem Sinne schon logisch aber halt in eine
also
Richtung,
das,
die nicht
das Ding ist natürlich, wie löst denn sowas? Weil wenn du sie mit ideologischen...
Also da musst du das System umkrempeln.
Also beziehungsweise, wenn du... Wir haben natürlich, wenn du, vor allem wenn du ins Internet gehst und da mit Datensätzen arbeitest, aus dem Internet raus, dann hast du natürlich die gesamte Bandbreite an von idealen, also von super zu Hass. Also so von unserem idealen Gesellschaftsbild bis zur Nazi-Propaganda ist natürlich da alles dabei. Und natürlich haben wir ja vorher schon drüber geredet, Hass im Internet verbreitet sich sehr schnell. Und ja, also da worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, selbst wenn du sie jetzt mit einem Datensatz fütterst, der jetzt nicht, also der vorher durchgeschaut wurde, wo wir quasi die KI damit programmieren, dass da schon so unsere Ideale drinstecken, die können sich ja auch ändern. Also Ideale ändern sich ja mit der Gesellschaft. Vielleicht ist irgendwas, was wir jetzt denken, was super ist,
ich würde sagen,
in ein paar Jahren nicht mehr
aktuell. Das geht ein bisschen zu weit, weil im Grunde steuert oder will unsere Gesellschaft hier darauf zusteuern, Rassismus und sowas komplett auszumerzen.
Ja,
so, das wäre zumindest meine Idealvorstellung.
Ja, natürlich.
Natürlich,
dieses Teil aber ich rede jetzt gar nicht von Rassismus, davon, dass das wir eigentlich hinter uns lassen wollen, ist ja klar. Aber ich rede eher so von. Da gehen wir jetzt zum Beispiel, jetzt kommen wir so ein bisschen meine feministische Seite draus. wir haben natürlich eine super, also im Moment vor allem KI-Technologie und insgesamt IT ist ja immer noch sehr männlich geprägt. Und wenn da die Daten, stand ja hier auch schon drin, Frauen werden, schlecht und oder falsch identifiziert. Weil natürlich Männer programmieren das, weil das ist ein männlicher Beruf. Also es gibt weniger Frauen
in dem
Beruf.
Also da muss man dann einfach auch die Gleichberechtigung weiter vorantreiben.
Ja, aber genau, jetzt kommen KIs auf, wo du sagst, hey, guck mal, die haben keinen Rassismus mehr, aber dafür haben sie das, haben sie dann Frauendiskriminierung oder also, es ist
dafür
so
sind sie sexistisch.
Sexistisch oder so.
Also wenn sie gerade noch beides sind.
Und du kannst das ja so weiterdenken. Irgendwann haben wir vielleicht eine neue Entwicklung, wo wir das gar nicht auf dem Schirm haben jetzt schon. Und
du meinst, wo diese Probleme gar keine Rolle mehr spielen?
Ja, wenn wir das schon alles gelöst haben, dann haben wir neue Probleme, weil Probleme wird es immer geben.
Ja,
und dann haben wir eine KI, die die da auch wieder veraltet ist.
Ja, aber bis wir erstmal soweit sind, ich glaube, das übersteigt unseren gesellschaftlichen Horizont gerade noch so ein bisschen.
Wollen wir mal zum nächsten gehen?
Wir können nochmal den nächsten anschauen. Wir haben jetzt gerade einen übersprungen.
Ja, den
Rufmord im Internet.
Möchtest du den vorlesen?
Weil yes. Ich
jetzt, ja, okay, dann
also,
lese mal vor.
Rufmord im Internet. Ehemalige Mitarbeiterin eines Unternehmens postet Jahre nach ihrer Entlassung aus Rache verleumderische Artikel über die Inhaber der Firma und deren Familien. So. Mhm. Die immense Menge an Posts und tatsächlichen Fake News schädigt den Ruf, Inhalte lassen sich nicht löschen. Eine Journalistin, die die Geschichte berichtet, wird ebenfalls Opfer dieser Fake News Produzentin.
Ja, klar, Fake Meinung? News. Fake News ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil das Problem an Fake News ist natürlich, beziehungsweise, das ist ganz doll mit Medienkompetenz verknüpft.
Auf jeden Fall.
Das heißt, klar wird jetzt jemand, der das halt so mal kurz liest, ich meine, wenn ich irgendwie einen Artikel bekomme, sexistisches Arschloch, irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, der Firmenchef hat mich belästigt oder sowas.
Ja.
Klicke ich natürlich erstmal drauf und wenn das offiziell ausschaut, lesen das viele und klar, Fake News ist ja die ganze Geschichte und solche Fake News zu erkennen beruht ja darauf, dass du Quellenchecks machst und
was glaube ich wenige Leute machen, I think. Also,
ja, also, beziehungsweise
ich muss sagen, ich erwische mich auch hin und wieder, dass ich irgendwas lese und es nicht direkt fact-checke und dann erstmal gern davon ausgehe,
es ist
dass
ja auch,
es richtig ist.
Du kannst ja auch nicht von allem, du kannst ja auch nicht alles fact-checken, was du liest. Das ist ja auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber Fake News hat natürlich einen großen, ich meine, Rufmord ist ja eh schon immer so ein Ding gewesen. Du kannst.
Das gab's schon, ja.
Ja, das gab's schon vorm Internet. Jetzt durchs Internet ist hat natürlich.
Ich glaube, es ist nochmal einfacher geworden.
Es ist einfacher geworden, ja.
Aber ich finde, also den Punkt Medienkompetenz, ja, da würde ich gerne nochmal drüber reden, weil das ist ja was vor allem Kinder unserer technologisierten Gesellschaft. Also was wir alle lernen müssen oder mussten, aber gerade Kinder müssten das ja irgendwie beigebracht bekommen, was sie eigentlich in Schulen auch lernen müssen.
Ja, also da kommen wir aufs Schulsystem.
Ja, also das ist alles miteinander verbunden.
Also
alles
herzlich willkommen bei Politik. Alles ist irgendwie miteinander verknüpft.
Yes, aber deswegen Medienkompetenz für Fake News so wichtig, weil man es eben früh auch mitbekommen muss, einfach um diese Kompetenz zu entwickeln.
Aber und gleich, wo du jetzt gesagt hast, wir müssen das unseren nächsten Generationen mitgeben, Medienkompetenz in Schulen schon. Genauso würde ich sagen, sollten wir aber auch die ältere Generation noch schulen. Klar können wir sagen, wir warten jetzt einfach, bis die alle weggestorben sind, mal böse gesagt.
Ja,
aber das ist ja auch keine Lösung für jetzt momentan. Da reden wir ja von Jahrzehnten oder so, bis wir nur noch alle Leute sind, die mit dem Internet aufgewachsen sind.
Yes. Also das dauert gar nicht mehr so.
Das heißt, und ist viel, klar, durch Fake News, wenn du das nicht kennst, ist ja auch so eine Sache, die also wirklich diese Fake News, die sich so stark verbreiten, auch so eine Sache mit der, hat auch so eine Sache mit der Internetkultur, dass halt jetzt im Moment jeder Content rausgeben kann. Weil wenn wir jetzt nochmal so vor die Zeit, die Zeit vorm Internet, ein Radio oder beziehungsweise das, was wir hier sind, Radio, eine Zeitung oder ein TV-Sender oder so, es hat ja immer einen redaktionellen Apparat dahinter.
Ja.
Also
und da sollte die journalistische Integrität irgendwie gegeben sein, dass gefact-checkt wird.
Genau. Und dass diese ganze redaktionelle Arbeit, die fällt ja weg mit dem Internet. Also
bei
jetzt
den Menschen,
jeder,
die einfach so ihre Meinung rausbauen.
Weil halt die Infrastruktur über Meinung, beziehungsweise über Informationsverbreitung ist ja nicht mehr kontrollierbar von großen Firmen beziehungsweise weniger kontrollierbar, weil es jetzt halt gerade einfach jeder machen kann. ist auf der einen Seite auch positiv, weil wir dann für kleine KünstlerInnen und so ist das natürlich geil.
Aber auch negativ, wenn jeder einfach seine Meinung posaunen kann.
Ja, das ist ja auch wieder, jeder darf ja Meinungsfreiheit.
Ja, Meinungsfreiheit ist natürlich eine gute Sache, so ja, ja darüber streiten wir ja gar nicht, aber.
Aber wir schweifen wieder ab.
Genau,
wir schweifen wieder ab. Lass uns zum nächsten gehen. Was haben wir
denn hier noch? Es gibt alte Tweets, haben negativen Einfluss auf Karriere. Das wäre dann auch unser letzter.
Oh, der letzte? Dann, ich mache ihn mal.
Ja.
Alte Tweets haben negativen Einfluss auf Karriere. Alexi McCammond verliert Job als Chefredakteurin für amerikanische Teen Vogue wegen Tweets, die sie als 17-Jährige geschrieben hat. Hui. Ja, okay, da haben wir noch mehrere Beispiele hier. Kevin Hart moderiert 2019 doch nicht die Oscars, nachdem alte, gelöschte, schwulenfeindliche Tweets auftauchen. Und Regisseur James Gunn
von Guardians of the Galaxy
wird wegen alter Vergewaltigungswitze auf Twitter von Disney gefeuert und doch wieder eingestellt. Also ja.
Wieder eingestellt, finde ich interessant.
Ja, aber klar.
Nummer 1. Alexi McCammond verliert ihren Job als Chefredakteurin der amerikanischen Teen Vogue.
Leute verändern sich. Also allgemein jetzt noch. Also sowohl die Gesellschaft als auch Leute verändern sich ja über die Jahrzehnte.
Of course.
Und klar kannst du sagen, hey, der hat mal gesagt vor 10 Jahren, hey, fick Schwule. dieser Kommentar auf mehreren Ebenen seltsam. Aber
irgendwas Problematisches gesagt.
Irgendwas Problematisches gesagt. Da kommen wir wieder auf das Recht auf Vergessen. Weil ja, Aussagen, die du früher gemacht hast, fallen normalerweise, also beziehungsweise vor der Zeit des Internets weg. Aber du musst ja halt klar machen, wenn du im Internet was sagst, das ist wie, als würdest du mit einem Plakat durch die Stadt laufen, wo das draufsteht.
Ja.
Nur, dass du halt nicht durch die Stadt läufst, sondern durch den virtuellen Raum und dass auch das nicht nur einmal kurz da ist, sondern dass du da dein Leben lang mit diesem Plakat an der Seitenstraße stehst und sagst, ich mag keine Schwule. Oder so ein kleiner, kleine Kopie von dir.
Was ich immer daran so sehe, also ich verstehe, wo das herkommt und dass solche Leute dann gefeuert werden, weil solche Meinungen kannst du einfach nicht vertreten, ja. Die sind einfach nicht zu rechtfertigen in irgendeiner Form. Mir kommt es dann immer ein bisschen drauf an, wie die Leute dann mit diesen Kommentaren, die sie vielleicht mal abgegeben haben, umgehen und inwieweit sich ihre Meinung, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, vielleicht in den letzten Jahren dann so geändert hat.
Ja, klar.
Weil, ja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn jemand Reue zeigt und sagt so, ja, okay, ich habe früher mal schlechten schwarzen Humor gehabt und irgendwelche unpassenden Witze von mir gegeben. Sorry, ich hab's noch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber hab mich inzwischen verbessert und weiß, was daran das Problem ist. Muss man dieser Person dann auch nicht ihre komplette Karriere kaputt machen?
Ja, klar. Aber das ist natürlich auch, vielleicht sagt diese Person das auch nur als Karriere-Schutz, weil es jetzt heißt.
Das kann natürlich auch sein. Also aber wenn
Das Ding ist, lass dich aus. Okay.
Nee, wenn Leute dann eben auf solchen Meinungen pochen und dann irgendwie auch sagen, wenn sie unpassende Witze machen, so, das ist doch nur ein Joke, nimm das mal nicht so ernst. So, dann kann ich schon verstehen. So, dann
nein,
hast
aber,
du einfach nicht
selbst,
mehr öffentlich zu suchen.
Ich find's ja auch geil, dass eben solche Dinge in den letzten Jahren unmöglich geworden sind. Das war ja jetzt noch vor 10 Jahren oder sowas. Also jetzt konkretes Beispiel, vor 10 vielleicht nicht, aber vor 20 Jahren oder so konntest du halt auch noch sagen, so schlechte Witze über Frauen machen und sowas. Und es war im gesellschaftlichen Konsens, beziehungsweise es gab nicht so einen Aufschrei deswegen. Und klar haben sich die Leute geärgert, über die Witze gemacht werden und klar ist das nicht okay gewesen. Ja. aber was ich sagen möchte, ist der es ist halt in der Gesellschaft nicht problematisch angesehen worden. Und mittlerweile ist es problematisch angesehen in der Gesellschaft, was ja auch gut ist. Und weswegen Leute, die diese Meinung tatsächlich noch haben, die nicht mehr öffentlich äußern können, ohne sich rechtfertigen zu müssen.
Ist das was heißt, Schlechtes? Oder?
Nee, das ist was Gutes, finde ich.
Okay.
Das ist was Gutes. Entschuldigung, wenn das falsch rübergekommen ist. Aber das ist was Gutes, dass wir diesen, dass sich halt dieser gesellschaftliche Konsens in, also ich finde, er entwickelt sich auf jeden Fall in eine richtige Richtung.
Ja, auf jeden Fall.
Politisch. Und klar, jetzt wollen wir jetzt noch mal ein bisschen den Bezug auf Datenschutz ziehen. Wir sind ein bisschen abgeschweift.
Yes.
Es ist natürlich klar, diese Person hatte dann, also diese Personen, die hier aufgelistet sind, hatten, also ja, man darf es vergessen, weil, wie gesagt, habe ich ja mit dem gesellschaftlichen Konsens argumentiert vorher. Du kannst ja solche Sprüche auch raushauen aus Nachzügler beziehungsweise Gemeinschaftsdruck oder so, wenn du irgendwie in so einer Situation warst, wo du, wo es halt cool war, das zu sagen zu der Zeit.
Ja, und
wo
du einfach so noch nicht selber reflektiert genug warst, genau. Um zu checken, was du gerade
veranstaltest. Ja, also Leute machen Fehler und diese Fehler, dass diese Fehler auch vergessen werden und beziehungsweise dass die als Fehler akzeptiert werden und dann nicht nochmal Jahre später auftauchen halt so ein Tweet.
Ich finde es halt gerade wenn man hier liest, Kevin Hart moderiert 2019 doch nicht die Oscars, nachdem alte schon gelöschte Tweets
wenn du schon
man kann sich natürlich fragen, warum er das gelöscht hat, also aus eben auch aus Reue oder er ist sich bewusst geworden, so, und das kann man eigentlich nicht mehr bringen, sorry for that. Oder weil er sich halt dachte, so ich habe diese Meinung zwar noch, aber ich weiß, dass sie öffentlich nicht mehr vertretbar sind, deswegen lösche ich jetzt meine Tweets. Weißt du, das sind ja vollkommen andere Herangehensweisen.
Ja, aber das ist dann so eine Sache, magst du Kevin Hart oder magst du Kevin Hart nicht?
Ja, das ist eher maybe. So,
findest du den sympathisch oder vertraust du dem da oder eher nicht?
Ja, gute Frage. Aber genau, eben gerade wegen Datenschutz und gelöschten Tweets, ich weiß auch nicht, wie.
Das Internet vergisst nie. Und das ist, es ist ein, auf der einen Seite ein Fluch und ein Segen.
Das Internet?
Das
ich?
Nee, das Vergessen von Internet, ja.
Ja, stimmt.
Das war's auch schon mit unserem Podcast.
Yes. Ich glaube, ich habe das Gefühl, gerade die Fallbeispiele haben mir gut gefallen.
Ja, ich fand es gut, ja.
Und dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, Danke zu sagen an alle, die an dieser Folge beteiligt waren. Das waren Maria Langlechner, Sina Auer, Cora Weidner, Rika Nallinger.
Und die Verantwortliche für diesen Podcast ist Bruni Waldmann und die Produktion macht Moritz Batschneider.
Batschneider,
Entschuldigung. Ja, wir sind Sven Stelkens
und Lorenz Peiter und danken euch vor allem auch, dass ihr zugehört habt.
Auf Wiedersehen.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.